Doch dies mag für den Gesichtspunkt genügen, aus welchem das Verhältnis verschwindet, nach welchem die Denkbestimmungen nur als zum Gebrauch und als Mittel genommen werden. Wichtiger ist das weiter damit Zusammenhängende, nach welchem sie als äußere Formen gefasst zu werden pflegen. Die uns alle Vorstellungen, Zwecken, Interessen und Handlungen durchwirkende Tätigkeit des Denkens ist, wie gesagt, bewusstlos geschäftig. Die natürliche Logik. Was unser Bewusstsein vor sich hat, ist der Inhalt, die Gegenstände der Vorstellungen. Das, womit das Interesse erfüllt ist. Die Denkbestimmungen gelten nach diesem Verhältnis als Formen, die nur an dem Gehalt, nicht der Gehalt selbst seien. Wenn es aber an dem ist, was vorhin angegeben worden ist und was sonst im Allgemeinen zugestanden wird, dass die Natur das eigentümliche Wesen, das wahrhaft Bleibende und Substanzielle, bei der Mannigfaltigkeit und Zufälligkeit des Erscheinens und der vorübergehenden Äußerung, der Begriff der Sache, das in ihr selbst Allgemeine ist, wie jedes menschliche Individuum, zwar ein unendlich eigentümliches ist, aber das Prius aller seiner Eigentümlichkeiten darin, Mensch zu sein, in sich hat, wie jedes einzelne Tier das Prius Tier zu sein. So wäre nicht zu sagen, was, wenn diese Grundlage aus dem mit noch so vielfachen sonstigen Prädikaten ausgerüsteten weggenommen würde, was so ein Individuum noch sein sollte. Die unerlässliche Grundlage, der Begriff, das Allgemeine, dass der Gedanke, insofern man nur von der Vorstellung bei dem Worte Gedanke abstrahieren kann, selbst ist, kann nicht nur als eine gleichgültige Form, die an einem Inhalte sei, angesehen werden. Aber diese Gedanken aller natürlichen und geistigen Dinge, selbst der substanzielle Inhalt, sind noch ein solcher, der vielfache Bestimmtheiten enthält und noch den Unterschied einer Seele und eines Leibes, des Begriffs und einer relativen Realität an ihm hat. Die tiefere Grundlage ist die Seele für sich, der reine Begriff, der das Innerste der Gegenstände, ihr einfacher Lebenspuls, wie selbst des subjektiven Denkens derselben ist. Diese logische Natur, die den Geist beseelt, in ihm treibt und wirkt, zum Bewusstsein zu bringen, dies ist die Aufgabe. Das instinktartige Tun unterscheidet sich von dem intelligenten und freien Tun dadurch überhaupt, dass dieses mit Bewusstsein geschieht. Indem der Inhalt des Treibenden heraus aus der unmittelbaren Einheit mit dem Subjekte zur Gegenständlichkeit vor dieses gebracht ist, beginnt die Freiheit des Geistes, der in dem instinktartigen Wirken des Denkens befangen in den Banden seiner Kategorien, in einem unendlich mannigfaltigen Stoff zersplittert ist. In diesem Netze halten sich hin und wieder feste Knoten, welche die Anhalts- und Richtungspunkte seines Lebens und Bewusstseins sind. Sie verdanken ihre Festigkeit und Macht eben dem, dass sie vor das Bewusstsein gebracht, an und für sich seiende Begriffe seiner Wesenheit sind. Der wichtigste Punkt für die Natur des Geistes ist das Verhältnis nicht nur dessen, was er an sich ist, zu dem, was er wirklich ist, sondern dessen, als was er sich weiß. Dieses Sich-Wissen ist darum, weil er wesentlich Bewusstsein ist, Grundbestimmung seiner Wirklichkeit. Diese Kategorien, die nur instinktmäßig als Triebe wirksam sind und zunächst vereinzelt, damit veränderlich und sich verwirrend in das Bewusstsein des Geistes gebracht sind und ihm so eine vereinzelte und unsichere Wirklichkeit gewähren. Diese Kategorien zu reinigen und den Geist damit in ihnen zur Freiheit und Wahrheit zu erheben, dies ist also das höhere Geschäft. Was wir als den Anfang der Wissenschaft angaben, dessen hoher Wert für sich und zugleich als Bedingung der wahrhaften Erkenntnis vorhin anerkannt worden ist, die Begriffe und die Momente des Begriffs überhaupt, die Denkbestimmungen zunächst als Formen, die von dem Stoffe verschieden und nur an ihm seien, zu behandeln, dies gibt sich sogleich an sich selbst als ein zur Wahrheit, die als Gegenstand und Zweck der Logik angegeben wird, unangemessenes Verhalten kund. Denn so als bloße Formen, als verschieden von dem Inhalte, werden sie in einer Bestimmung stehend angenommen, die sie zu Endlichen stempelt, und die Wahrheit, die in sich unendlich ist, zu fassen unfähig macht. Mag das Wahre sonst, in welcher Rücksicht es sei, wieder mit Beschränkung und Endlichkeit vergesellschaftet sein. Dies ist die Seite seiner Negation, seiner Unwahrheit und Unwirklichkeit, eben seines Endes, nicht der positiven Bestätigung, welches es als Wahres ist. Gegen die Kahlheit der bloß formellen Kategorien hat der Instinkt der gesunden Vernunft sich endlich so erstarkt gefühlt, dass er ihre Kenntnis mit Verachtung dem Gebiete einer Schullogik und Schulmetaphysik überlässt. Zugleich mit der Missachtung des Wertes, den schon das Bewusstsein dieser Fäden für sich hat. Und mit der Bewusstlosigkeit in dem instinktartigen Tun natürlicher Logik, noch mehr in dem reflektierten Verwerfen der Kenntnis und Erkenntnis der Denkbestimmung selbst, im Dienste des ungereinigten und damit unfreien Denkens gefangen zu sein. Die einfache Grundbestimmung oder gemeinschaftliche Formbestimmung der Sammlung solcher Formen ist die Identität, die als Gesetz, als A gleich A, als Satz des Widerspruchs in der Logik dieser Sammlung behauptet wird. Die gesunde Vernunft hat ihre Ehrerbietung vor der Schule, die im Besitz solcher Gesetze der Wahrheit ist und in der sie noch immer so fortgeführt werden, so sehr verloren, dass sie dieselben da ob verlacht und ein Menschen, der nach solchen Gesetzen wahrhaft zu sprechen weiß, die Pflanze ist eine Pflanze, die Wissenschaft ist die Wissenschaft und so fort in Unendliche, für unerträglich hält. Auch über die Formeln, welche die Regeln des Schließens abgeben, das in der Tat ein Hauptgebrauch des Verstandes ist, hat sich, so ungerecht es ist zu verkennen, dass sie ihr Feld in der Erkenntnis haben, worin sie gelten müssen, und zugleich, dass sie wesentliches Material für das Denken der Vernunft sind, das ebenso gerechte Bewusstsein festgesetzt, dass sie gleichgültige Mittel, wenigstens ebenso sehr des Irrtums und der Sophisterei sind. Und, wie man auch sonst die Wahrheit bestimmen mag, für die höhere, zum Beispiel die religiöse Wahrheit, unbrauchbar sind. Dass sie überhaupt nur eine Richtigkeit der Erkenntnisse, nicht die Wahrheit betreffen. Die Unvollständigkeit dieser Weise, das Denken zu betrachten, welche die Wahrheit auf der Seite lässt, ist allein dadurch zu ergänzen, dass nicht bloß das, was zur äußeren Form gerechnet zu werden pflegt, sondern der Inhalt mit in die denkende Betrachtung gezogen wird. Es zeigt sich von selbst bald, das, was in der nächsten gewöhnlichsten Reflexion als Inhalt von der Form geschieden wird, in der Tat nicht formlos, nicht bestimmungslos in sich sein soll. So wäre er nur das Leere, etwa die Abstraktion des Dinges an sich. Dass er vielmehr Form in ihm selbst, ja durch sie allein Beseelung und Gehalt hat. Und dass sie selbst es ist, die nur in den Schein eines Inhalts, sowie damit auch in den Schein einer an diesem Scheine äußerlichen Form umschlägt. Mit dieser Einführung des Inhalts in die logische Betrachtung sind es nicht die Dinge, sondern die Sache, der Begriff der Dinge, welcher Gegenstand wird. Hierbei kann man aber auch daran erinnert werden, dass es eine Menge Begriffe, eine Menge Sachen gibt. Wodurch aber diese Menge beschränkt wird, ist teils vorhin gesagt worden, dass der Begriff als Gedanke überhaupt, als Allgemeines, die unermessliche Abkürzung gegen die Einzelheit der Dinge, wie sie in ihrer Menge dem Unbestimmten anschauen und vorstellen vorschweben, ist. Teils aber ist ein Begriff sogleich erstens der Begriff an ihm selbst, und dieser ist nur einer und ist die substanzielle Grundlage. Fürs andere aber ist er wohl ein bestimmter Begriff, welche Bestimmtheit an ihm das ist, was als Inhalt erscheint. Die Bestimmtheit des Begriffs aber ist eine Formbestimmung dieser substanziellen Einheit, ein Moment der Form als Totalität, des Begriffes selbst, der die Grundlage der bestimmten Begriffe ist. Dieser wird nicht sinnlich angeschaut oder vorgestellt. Er ist nur Gegenstand, Produkt und Inhalt des Denkens und die an und für sich seiende Sache, der Logos, die Vernunft dessen, was ist, die Wahrheit dessen, was den Namen der Dinge führt. Am wenigsten ist es der Logos, was außerhalb der logischen Wissenschaft gelassen werden soll. Es muss darum nicht ein Belieben sein, ihn in die Wissenschaft hineinzuziehen oder ihn draußen zu lassen. Wenn die Denkbestimmungen, welche nur äußerliche Formen sind, wahrhaft an ihnen selbst betrachtet werden, kann nur ihre Endlichkeit und die Unwahrheit ihres für sich sein Sollens und, als ihre Wahrheit, der Begriff hervorgehen. Daher wird die logische Wissenschaft, indem sie die Denkbestimmungen, die überhaupt unseren Geist instinktartig und bewusstlos durchziehen und, selbst indem sie in die Sprache hineintreten, ungegenständlich, unbeachtet bleiben, abhandelt, auch die Rekonstruktion derjenigen sein, welche durch die Reflexion herausgehoben und von ihr als subjektive, an dem Stoff und Gehalt äußere Formen fixiert sind.